In unserer Gemeinde haben wir eine Predigtreihe über das Matthäusevangelium. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Und wir wollen einen Text miteinander betrachten aus Kapitel 8. Den haben wir hier gleich auch an der Leinwand. Matthäus Kapitel 8 von Vers 18 bis 22. Ich lese ihn auf Deutsch vor. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Kurz davor hat Jesus die sogenannte Bergpredigt beendet. Er kommt vom Berg herunter und viele Leute folgen ihm. Es kommt zu 3 Krankenheilungen. Ein Leprakranker wird geheilt, ein Knecht eines römischen Hauptmanns wird geheilt und die Schwiegermutter von Petrus wird geheilt. Da könnte man ja schon wieder Witze machen über die Schwiegermutter, ja, aber das wollen wir mal sein lassen. Und es werden weiterhin viele Menschen zu ihm gebracht, die von bösen Geistern besessen sind. Und Jesus heilt sie alle. Und er macht alle Kranken gesund. Und damit erfüllt sich eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, dass die Kranken eben gesund werden. Und jetzt kommt dieser Abschnitt, den ich eben vorgelesen habe. Wenn ich eine Predigt vorbereite und zu einem bestimmten Text dann etwas sagen soll, dann mache ich das so, dass ich meine Bibel aufschlage, mir ein leeres Blatt Papier daneben lege und den Text einmal durchlese und Fragen, die mir kommen, aufschreibe. Und dann lese ich den Text noch ein weiteres Mal durch. Und es kommen noch weitere Fragen. Dann lese ich ihn vielleicht noch ein drittes Mal und vielleicht auch noch mal ein viertes Mal vor. Und zu diesem Text hat das so ausgesehen, dass mir insgesamt 12 Fragen gekommen sind. Dann auch. Und wahrscheinlich hättet ihr noch andere Fragen, wenn ihr euch auch auf die Weise diesem Text genähert hättet. Warum steht dieser Abschnitt in diesem Zusammenhang? Warum will Jesus ans andere Ufer fahren? Warum wird hier ein Schriftgelehrter aufgeführt? Ja, was ist denn überhaupt ein Schriftgelehrter? Was sagt der Schriftgelehrte und was sagt er nicht? Was bedeutet die Antwort Jesu? Warum sagt er ihm das? Warum wird nichts von der Reaktion des Schriftgelehrten gesagt? Warum wird der zweite Mann als Jünger bezeichnet? Was macht ihn als Jünger aus? Ja, was ist denn überhaupt ein Jünger? Was drückt seine Bitte aus? Was will Jesus dem Jünger sagen? Warum wird nichts von der Reaktion des Jüngers gesagt? Keine Angst, ich werde jetzt nicht Frage für Frage durchgehen, aber wir werden uns schon mit dem Text beschäftigen und dabei auch viele Dinge besprechen und sehen, was wir auch für uns heute davon lernen können. Deshalb zurück zu dem Bibeltext, jetzt nur noch auf Deutsch. Es ist ein langer Tag gewesen und Jesus will Feierabend machen. Er hat viel und hart gearbeitet und das hat ihn auch viel Kraft gekostet. Ein Arzt wäre, glaube ich, super zufrieden, wenn er am Ende sagen könnte, alle Kranken, die zu mir in die Behandlung gekommen sind, sind gesund. Jesus hat alle gesund gemacht. Jesus nimmt jetzt die große Volksmenge da, also viele Leute um ihn herum, und er will wegfahren. Er befiehlt seinen Jüngern, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Vielleicht will er zur Ruhe kommen. Etwas später lesen wir in den nächsten Versen, dass er im Boot geschlafen hat. Also er scheint müde gewesen zu sein. Und gerade als er ins Boot steigen will, da drängelt sich jemand durch die Menschenmenge und kommt auf ihn zu. Ein sogenannter Schriftgelehrter, der kommt zu Jesus und der spricht ihn an. Was ist ein Schriftgelehrter? Normalerweise würden wir uns an unseren Computer setzen, eine Suchmaschine aufrufen und dann eben diesen Begriff eingeben. Ich bin da noch so ein bisschen oldschool vielleicht. Natürlich nutze ich auch das Internet, aber ich habe auch in meine Bibel hineingeschaut und habe eine Fußnote zu dem Begriff Schriftgelehrter gefunden. Und dort wird das ganz kurz beschrieben. Die Schriftgelehrten waren mit der Abschrift, Erforschung und Auslegung der Heiligen Schriften des Alten Testaments betraut. Das war ihre Aufgabe. Und zu diesen Gesetzen haben sie noch weitere eigene hinzugefügt. Und sie haben dann auch noch kommentiert und beschrieben, wie man diese Gesetze einhalten soll. Und sie haben darauf aufgepasst, dass man diese Regeln auch einhält. Und vielleicht war das der Grund, warum die Schriftgelehrten nicht so sehr gemocht wurden. Denn wer mag das schon, dass immer einer kommen könnte, der aufpasst, ob wir auch alles richtig machen? Wir wissen auch, dass Jesus immer wieder in Konflikt mit diesen Leuten, mit den Schriftgelehrten gekommen ist. Im Matthäus-Evangelium war das aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit gekommen. Aber sie tauchen schon auf. In der Bergpredigt, die ich eben schon angesprochen hatte, da warnt Jesus einmal vor der Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, die dann eben auf diesen Gesetzen noch verstärkt durch weitere menschliche Gesetze. Und davor warnt Jesus. Als Jesus die Bergpredigt beendet hatte, da staunten die Leute. Denn sie hatten gemerkt, dass Jesus sie lehrte wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Ein großer Unterschied. Sie haben gemerkt, das, was Jesus sagt, das hat Hand und Fuß, da steckt etwas dahinter. Und die Schriftgelehrten, da hat man gemerkt, das ist von ihnen selbst gekommen und da ist keine göttliche Vollmacht mehr dahinter. Er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und ausgerechnet so einer kommt jetzt zu Jesus. Dieser Schriftgelehrte scheint fasziniert von Jesus zu sein. Er hat ihn reden gehört, er hat die Wundertaten gesehen, die Jesus vollbracht hat, und er hat sich entschieden: Meister, ich will dir nachfolgen, So, vielleicht können wir da einmal kurz weiterschalten, Fabian. Danke. Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Diese Aussage hatten wir schon ganz am Anfang der Predigt schon auf der Leinwand gesehen. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf gegangen ist, als ihr das gelesen habt. Habt ihr das auch schon mal zu Jesus gesagt? Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Diese Aussage ist eine 100%ige Hingabe zu Jesus Christus. Wohin du auch immer gehst, egal wie, egal wann, egal wohin, egal was, ich folge dir nach. Warum sagt der Schriftgelehrte so etwas? Was treibt ihn an? Darüber wird uns jetzt in diesem Text, der ja sehr kurz ist, nichts gesagt. Aber vielleicht können wir etwas aus der Antwort von Jesus ableiten. Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Sogar die wilden Tiere haben Rückzugsorte, aber Jesus hat kein Zuhause. Vielleicht erhoffte der Schriftgelehrte sich, er könne sich im Glanz dieses Neuen, dieses Wunderbaren, dieses großartigen und vollmächtig predigenden Sterns am gelehrten Himmel sonnen. Vielleicht träumte er von einer eigenen glanzvollen Karriere, wenn er diesem Rabbi nachfolgen würde, von ihm lernen könnte und dann eben selbst eine eigene rabbinische Karriere machen könnte. Es wird uns nicht gesagt. Der Begriff Sohn des Menschen, den Jesus hier verwendet, kommt aus dem Alten Testament und es ist ein Ausdruck für den Messias, für den Retter, auf den man schon im ganzen Alten Testament hingewiesen wird und auf den das ganze jüdische Volk schon immer gewartet hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch, eine der Fragen, die ich hatte, war, was sagt der Schriftgelehrte und was sagt er nicht? Ist vielleicht sogar das Entscheidende. Dieser Mann hat nicht gesagt, dass Jesus der schon so lange verkündigte Messias ist. Der Schriftgelehrte hat die wahre Identität dieses Lehrers, also von Jesus, nicht erkannt. Und deshalb sind seine Motive nicht richtig. Deshalb muss Jesus ihm aufzeigen, dass das, was er sich wünscht, nicht in Erfüllung gehen kann. Er sagt ihm, das Leben, das du dir vorstellst, das bekommst du bei mir nicht. In diesem kurzen Abschnitt erfahren wir auch nicht, wie es mit dem Schriftgelehrten weitergegangen ist. Wir müssen aber davon ausgehen, dass er Jesus nicht weiter nachgefolgt ist. Und mal ganz ehrlich, er hat ja jetzt schließlich einiges mit seinem eigenen Leben zu tun und in seinem eigenen Leben auch zu klären. Kaum hatte Jesus ausgesprochen, will wahrscheinlich wieder ins Boot steigen, kommt noch einer. Ein Mann, der als Jünger bezeichnet wird. Was ist ein Jünger? Auch da wieder eine Fußnote in meiner Bibel, die eine ganz kurze Beschreibung gibt. Ein Jünger war ein Schüler, der seinem Meister nachfolgte und ihm dient. Dieser Vers dann hier, ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, diese Formulierung, ein anderer seiner Jünger, lässt darauf schließen, dass auch der Schriftgelehrte schon ein Jünger war, der Jesus nachgefolgt ist. Wenn das das wichtigste Kriterium für einen Jünger ist. Aber dieser zweite Mann spricht Jesus ganz anders an. Er beginnt nicht mit ich, sondern er sagt, Herr, erlaube mir zuvor. Und das klingt ja ganz anders als das, was der Schriftgelehrte gesagt hat. Auch der zweite Mann wird begeistert sein von dem, was Jesus sagte und was er getan hat. Auch der zweite Mann hat diese sensationellen Dinge gesehen und gehört und er wusste, dass er hier bei Jesus richtig war. Er hatte aber noch ein anderes Leben und das musste er erst mal regeln. Und deshalb äußert er diese Bitte. Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Das klingt ja absolut einleuchtend für uns. Das können wir nachvollziehen, dass man seine familiären Pflichten einhalten muss. Da haben wir alle Verständnis für. Aber warum antwortet Jesus so schroff? Alles das, was Jesus auszeichnete, Liebe, Anteilnahme, Fürsorge, das steckt nicht in seiner Aussage drin. Sondern er sagte ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Das klingt so hart. Das ist doch nicht Jesus, oder? Auch hier gilt wieder, dass Jesus menschliche Absichten, die zunächst nachvollziehbar sind, korrigieren muss. Denn sie stimmen nicht mit göttlichen Absichten überein. Das, was sich hier so anständig und selbstverständlich anhört, dem war wahrscheinlich gar nicht so. Wir können davon ausgehen, dass der Vater dieses Jüngers noch am Leben war. Wahrscheinlich ging es ihm auch noch sehr gut und er war gesund. Wäre er gestorben und man hätte das diesem Mann mitgeteilt, dann wäre er nicht mehr zu Jesus gegangen, um sich von ihm zu verabschieden, sondern er hätte sich beeilt, um nach Hause zu gehen und alles in die Wege zu leiten, was nötig ist für das Begräbnis. Denn eine Beerdigung fand damals in der Regel immer noch am gleichen Tag statt. Das war anders gar nicht möglich aus hygienetechnischen und klimatechnischen Gründen. Das Anliegen dieses Jüngers war wohl vielmehr, dass er noch zu Hause bleiben wollte, um nach dem Tod des Vaters, der irgendwann eintreten könnte, das Begräbnis standesgemäß durchzuführen und anschließend um das Erbe antreten zu können. Und Jesus stellt sich dem jetzt gegenüber und er sagt, folge mir nach, und zwar jetzt. Folge mir nach, und zwar jetzt. Auch eine andere Bibelübersetzung, die Neues Leben-Übersetzung, die sagt das ebenso, komm jetzt gleich mit mir. die nicht nach Gott fragen, die sollen selbst für ihre Toten sorgen. Da haben wir auch gleichzeitig eine Erklärung für diesen Begriff, die Toten sollen selbst ihre Toten begraben. Die nicht nach Gott fragen, sollen selbst für ihre Toten sorgen. Wenn Jesus in die Nachfolge ruft, dann gilt es, ihm sofort zu folgen und ihm sofort gehorsam zu sein. Wir können nicht erst unser eigenes Leben regeln und alles in Ordnung bringen und dann sind wir fertig, um Jesus nachzufolgen. Wenn wir das versuchen, werden wir feststellen, wir werden niemals fertig. Jesus hat den Anspruch an uns, dass er die absolute Nummer eins in unserem Leben ist. Alles andere hat sich danach auszurichten. Und alle Entscheidungen, die in unserem Leben anstehen, die sollten wir mit ihm treffen, beziehungsweise uns von ihm sagen lassen. Diese Predigt habe ich mit einer Frage überschrieben: Wie ernst nehme ich die Nachfolge Jesu? Was bedeutet mir die Nachfolge Jesu? Was lasse ich sie mir kosten? Begeisterung allein reicht nicht aus. Das haben wir bei dem ersten Mann gesehen. Nachfolge Jesu ist aber auch nicht nur ein Punkt von vielen in meinem Leben, sondern Jesus fordert uns auf, uns dafür zu entscheiden, ganze Sache mit ihm zu machen. Und das ist das, was wir mitnehmen können aus diesem Bibelabschnitt, aus dieser Begegnung von zwei Menschen mit Jesus. Und ich möchte euch für heute, nicht nur für heute, sondern für diese Woche mitgeben, dass ihr euch mit dieser Frage auseinandersetzt. Für euch selbst, für euch persönlich. Wie ernst nehme ich die Nachfolge Jesu? Vielleicht schreibt ihr sie euch auf ein großes oder kleines Blatt Papier, hängt sie vielleicht irgendwo hin, wo ihr das jeden Tag seht, um immer wieder daran erinnert zu werden und euch mit dieser Frage zu beschäftigen. Wie ernst nehme ich die Nachfolge Jesu? Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Jesus? Was und wie viel darf es mich kosten, Jesus nachzufolgen? Mache ich ganze Sache mit ihm? Ich wünsche euch eine gute, intensive Zeit im Nachdenken und Beschäftigen mit dieser Frage. Und wenn ihr es von ganzem Herzen ernst meint, dann werdet ihr merken, dass Jesus bei euch ist und euch hilft, ihm nachzufolgen. Gott segne euch dabei. Amen.